Ja, guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, heute Morgen hier bei Ihnen sein zu können, diesen Gottesdienst mit Ihnen gemeinsam zu feiern. Beate hat es schon angedeutet, es geht heute Morgen um die Jahreslosung 2019. Die Jahreslosung ist ein Bibelvers, der uns durch das ganze Jahr hindurch begleiten kann, soll, möchte. Erfunden hat die Jahreslosungen der schwäbische Pfarrer und Liederdichter Otto Riedmüller. Otto Riedmüller stand der nationalsozialistischen Bewegung zunächst positiv gegenüber, bis er dann merkte, wes Geistes Kind diese Menschen waren. Und dann hat er diesen ihren Nazi-Parolen ein Bibelwort entgegengestellt. Und so ist die Tradition der Jahreslosungen entstanden. Und die erste Jahreslosung erschien 1930 und sie war hochpolitisch. Ein Vers aus dem Römerbrief, Kapitel 1, Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Das war damals ein äußerst mutiges Wort in einer sehr brisanten Zeit. Die Jahreslosungen der vergangenen Jahre hingegen waren eher aufbauend und ermutigend. Ich weiß nicht, wer sich erinnert, 2016. Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Oder 2017, Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. 2018, Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit diesen Versen jeweils ging. Mir gingen die irgendwie so runter wie Öl. Das ist so ermutigend, so tröstlich. Das ist einfach gut, als ich dann die Jahreslosung 2019 las, war ich ein bisschen enttäuscht. Statt eines ermutigenden Zuspruches so ein spröder Anspruch. Suche Frieden und jage ihm nach. Ich finde, das klingt irgendwie anstrengend. Dabei ist Frieden zweifellos etwas Gutes. Wer sehnt sich nicht danach? Und damit ist die Jahreslosung zumindest aktuell. Aber es hätte ja durchaus auch gefälligere Versionen in der Bibel gegeben, zum Beispiel Johannes 14, 27, Jesus Christus spricht, meinen Frieden gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Aber offensichtlich soll die Jahreslosung 2019 nicht gefällig sein, sondern herausfordernd. Suche Frieden und jage ihm nach. Wenn man diesen Satz jetzt anschaut, so kurz er ist, er beinhaltet zwei Verben, und zwar zwei sogenannte transitive Verben, nämlich suchen und jagen. Transitive sind Verben, die etwas oder jemanden in Bewegung bringen, in Bewegung versetzen. Und das machen diese beiden Verben, suchen und jagen. Die bringen uns in Bewegung, wenn wir sie ernst nehmen. Und das liegt daran, dass uns Frieden offensichtlich nicht in den Schoß fällt. Er muss gesucht, aktiv gesucht, ja sogar gejagt werden. Und das heißt, wir müssen aufstehen und losgehen. Das Jagen und Suchen geht im Sitzen schlecht. Wir müssen unsere Komfortzone verlassen und dem Frieden nachjagen, wie einem scheuen Reh. Frieden hat etwas Flüchtiges an sich. Er ist kein Zustand, der dauerhaft besteht, nur weil wir ihn einmal erreicht haben. Frieden geht verloren, wenn wir ihn nicht ständig bewusst suchen und ergreifen. In Mitteleuropa leben wir seit fast 74 Jahren ohne Krieg. Gott sei Dank. Aber dieser Zustand ist zerbrechlich, fragil. Das zeigt schon ein Blick auf die Balkanstaaten. Und es ist ja auch noch nicht wirklich Frieden, nur weil kein Krieg herrscht. Das hebräische Wort Shalom für Frieden bedeutet nicht nur die Abwesenheit von Streit und Uneinigkeit. Shalom bedeutet viel mehr. Shalom beschreibt die tiefe Sehnsucht des Menschen nach einer heilen und unversehrten Welt, von der keine Gefahr mehr ausgeht. Eine Welt, in der ich keine Angst haben muss, dass Menschen mich verletzen, enttäuschen, verraten, verlassen oder missbrauchen. Shalom ist die unverbrüchliche Hoffnung auf ein friedliches Miteinander der gesamten Schöpfung. Und diesen Frieden, diesen umfassenden Frieden sollen wir suchen und ihm nachjagen, um ihn zu finden und zu bewahren. Das ist anstrengend. Das kostet Kraft und Energie und Überwindung und Konzentration. Vom Fernsehsessel aus ist das nicht zu bewältigen. Dafür gibt es keine Fernbedienung, auch keine App, die man sich aufs Handy spielen kann. Frieden ist ein aktiver, dauerhafter Prozess, der unser engagiertes und zielgerichtetes Handeln erfordert. Und dazu ruft David uns auf, wenn er sagt, sucht Frieden und jagt ihm nach. Dabei hätte David auch weit weniger friedliche Gedanken haben können. Er war auf der Flucht vor Saul, dem damals amtierenden König von Israel, und der war mächtig zornig und neidisch auf diesen David, weil der die Herzen seines Volkes gewonnen hatte. In 1. Samuel 18 heißt es, als das Heer heimkehrte und zusammen mit ihm David, der den stärksten Mann der Philister erschlagen hatte, also Goliath, zogen Frauen aus allen Städten Israels König Saul entgegen. Sie tanzten und sangen und wiederholten immer wieder, 1000 Feinde hat Saul erschlagen. Doch 10.000 waren es, die David erschlug. Dieses Lied gefiel Saul ganz und gar nicht und er wurde sehr zornig. Jetzt fehlt nur noch, dass er König wird. Und von da an blickte Saul mit Argwohn auf David. Neid auf andere und die unterschwellige Sorge, im Leben zu kurz zu kommen, sind weit verbreitete Ursachen für Unfrieden und Streit in der Welt, in der Gesellschaft, überall, bis heute. Und deshalb mahnt uns David, sucht Frieden und jagt ihm nach. Und der Frieden, den David im Psalm 34 beschreibt, vollzieht sich auf drei Beziehungsebenen und auf die möchte ich kurz eingehen. Die erste Beziehungsebene ist der Frieden mit Gott. Und ich gehe jetzt in diesem Psalm 34 ein bisschen nach vorne von dem Vers der Jahreslosung. Da heißt es in Vers 2, den Herrn will ich preisen zu jeder Zeit, nie will ich aufhören, ihm zu danken. Ich glaube, in diesem Vers liegt ein Schlüssel für den Frieden mit Gott. Den Herrn will ich preisen zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit. Also auch dann, wenn mir gar nicht danach ist. Auch dann, wenn mein Leben keinen Grund dafür bietet. Ich will den Herrn preisen. Obwohl ich von Saul verfolgt werde bis aufs Blut und nicht weiß, wie diese Geschichte enden wird. Ich will den Herrn preisen Obwohl mir die Sorgen über den Kopf wachsen und ich nicht weiß, wie es morgen weitergehen soll. Ich will den Herrn preisen, ob ich glücklich bin und zufrieden oder traurig und einsam. Ich will den Herrn preisen, ob ich gesund bin oder krank, erfolgreich oder gescheitert. Ich will den Herrn preisen, ob ich mit anderen mithalten kann oder nicht, ob ich Hoffnung habe oder am Verzweifeln bin. Ich will den Herrn preisen zu jeder Zeit. Das ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Ich will den Herrn preisen zu jeder Zeit. Oder wie Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 16 schreibt, seid alle Zeit fröhlich. Oder in jeder Lage, könnte man auch sagen, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Herrn will ich preisen zu jeder Zeit. Nie will ich aufhören, ihm zu danken. Nicht, weil ich die Realität verdränge und mir irgendetwas vormache oder einrede. Ist schon nicht so schlimm. Nein. Nicht, weil ich fromm erzogen wurde und mich nicht traue, auch mal gegen Gott zu rebellieren. Lesen Sie mal die Psalmen. Da werden Sie feststellen, wie Menschen gegen Gott rebelliert haben. Oder das Buch Jeremia, dieser Prophet, der den Tag seiner Geburt verwünscht. Nicht deshalb, weil wir uns nicht trauen, gegen Gott das Wort zu erheben. Sondern ich höre nicht auf, Gott zu danken, weil ich ihm vertraue. Trotzdem. Ganz und gar. Weil ich mich mit meinem ganzen Leben und mit allem, was dazugehört, in seine Hände lege. Weil ich weiß, dass er es absolut gut mit mir meint und macht. Auch in dem Moment, in dem es nicht danach aussieht. Auch wenn alles dagegen spricht. Ich preise den Herrn, sagt David, trotzdem. Und ich höre nicht auf, ihm zu danken. Nein, ich danke Gott nicht für mein Leid, für meinen Schmerz, für meine Trauer, für meinen Verlust, für meine Krankheit, für meine Einsamkeit. Ich danke ihm für seine Liebe, für seine Treue, für seine Gnade, für seine Geduld, für seine Freundlichkeit, für seine Güte, für seine Barmherzigkeit, für seine Gerechtigkeit, mit der er mich durchs Leben begleitet. Auch und gerade in den dunklen Zeiten. Was er getan hat, will ich rühmen. Hört es, ihr Unterdrückten, und freut euch. Vers 3. Der Herr hat mich erlöst. Er hat mich von meiner Sünde befreit und mir meine Schuld vergeben. Der Name des Herrn sei gelobt. Ich habe Frieden mit Gott. Und die zweite Beziehungsebene, Frieden mit mir selbst. Vers 5, ich wandte mich an den Herrn und er antwortete mir, er befreite mich von allen meinen Ängsten. Wer im Frieden mit Gott lebt, kann auch im Frieden mit sich selbst leben. Er kann zufrieden sein. Mit sich selbst und mit seinem Leben. Und ich frage jetzt mal ganz persönlich, bist du zufrieden mit dir und mit deinem Leben? Viele Menschen sind es nicht, weil sie nicht dem Frieden nachjagen, sondern dem Wohlstand, dem Erfolg, der Macht, dem Ansehen, der Erfüllung ihrer Wünsche und Sehnsüchte. Damit kann man sein ganzes Leben verbringen und doch keinen Frieden finden. Dieser Gedanke, wenn ich dieses oder jenes hätte, wenn ich das oder das erreichen würde, dann hätte ich endlich Frieden. Aber wie sagt schon der Volksmund, je mehr er hat, je mehr er will. Die Jagd nach mehr führt nicht zum Frieden, sondern zur dauerhaften Unzufriedenheit. Natürlich haben wir alle ungestillte Wünsche und Sehnsüchte, unerfüllte Hoffnungen und Träume. Aber davon hängt unser Friede nicht ab. Und unsere Zufriedenheit hängt davon auch nicht ab. Wenn ihr zum Herrn blickt, dann leuchtet euer Gesicht. Euer Vertrauen wird nicht enttäuscht. Wenn ihr zum Herrn blickt. Nur der Friede mit Gott führt zum Frieden mit mir selbst. Das ist das Geheimnis. Nein, in meinem Leben ist nicht alles gut. Manches würde ich heute anders machen, wenn ich könnte. Aber ich bin versöhnt mit meinem Leben, denn Gott hat meine Fehler, mein Versagen, meine Schuld getilgt, weil er mich liebt. Und seitdem weiß ich, wozu ich lebe. Und ich weiß, dass mein Leben Sinn hat, auch dann, wenn ich nicht alle Ziele in meinem Leben erreiche. Auch dann, wenn nicht alle meine Sehnsüchte gestillt werden. Ich bin im Frieden mit Gott und mit mir selbst. Erprobt es doch selbst. Und erlebt es, der Herr ist gütig, wie glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Wir erinnern uns, David ist auf der Flucht vor Saul, als er diese Verse formuliert. Das war keine komfortable Lebenssituation. Es war nicht die Erfüllung aller Wünsche, das war Horror. Das war Panik, Angst, Verfolgung. Weiß nicht, wie es weitergeht. Lebe ich morgen noch? David hätte allen Grund, verzweifelt zu sein und unzufrieden mit seiner Situation und mit seinem Gott. Mein Gott, warum hilfst du mir nicht? Hast du mich vergessen? Warum schaffst du mir diesen Saul nicht vom Hals? Eine berechtigte Frage, oder? Wer hat sie nicht schon gestellt in mancher Lebenssituation? Mein Gott, warum änderst du nichts? Aber David schaut nicht auf seine Befindlichkeit. Er schaut auch nicht auf seine Defizite. David schaut auf seinen Gott, aber er klagt ihn nicht an, sondern er hofft auf ihn. Und das verändert für ihn alles. Wenn du Frieden mit dir selbst suchst, dann suche Frieden mit Gott. Gib ihm dein Leben und folge Jesus Christus nach, konsequent. Bleib ihm auf den Fersen, tu, was er sagt. Das ist mühsam, das ist anstrengend, das ist manchmal herausfordernd, das kostet dich richtig was. Aber du gewinnst dabei etwas, was es anderswo nicht gibt. Frieden mit dir selbst. Und das Dritte, manchmal habe ich den Eindruck, das ist fast noch das Schwierigste, Frieden mit meinen Mitmenschen. Das gilt natürlich nicht hier in der Gemeinde, nur anders bei uns. Vers 14 folgende schreibt David, nehmt eure Zunge gut in Acht. Damit ihr nicht lügt und niemand verleumdet. Kehrt euch ab vom Bösen und tut das Gute. Müht euch mit ganzer Kraft darum, dass ihr mit allen Menschen im Frieden lebt. Ob wir mit unseren Mitmenschen im Frieden leben oder nicht, hängt wesentlich daran, wie wir miteinander und übereinander reden. Unsere Worte haben Kraft. Unsere Worte können verletzen und versöhnen. Sie können trennen und verbinden, zerstören und aufrichten. Manchmal genügt schon ein einziges Wort und der Friede ist dahin. Unsere Worte haben Kraft. Und deshalb müssen wir darauf achten, was wir sagen oder nicht. Und dafür brauchen wir eine friedliche Grundhaltung. Denn die Worte, die wir sagen, die entstehen ja vorher irgendwo in unserem Kopf. Und sie haben mit dieser Grundhaltung zu tun, mit der wir anderen Menschen begegnen. Wenn ich eine friedliche, eine grundsätzlich friedliche Grundhaltung habe, wird das meinen Umgang auch mit den Menschen beeinflussen, die ich nicht mag oder die mir querkommen, mich ärgern, verletzen. Wir brauchen eine friedliche Grundhaltung, die bewusst Gutes, Wahres und Verlässliches über andere redet. Martin Luther hat das beim achten Gebot erklärt. Das heißt, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Luther schreibt, was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht fälschlich belügen, verraten, afterreden oder bösen Leumund machen, sondern sollen ihn entschuldigen. Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Wenn das nur so einfach wäre. Also mit den Menschen, mit denen wir gut klarkommen, ist das kein Problem. Aber da gibt es ja so den einen oder die andere. Da ist das eine echte Herausforderung, Gutes über diesen Menschen zu reden. Ihn zu entschuldigen, obwohl er vielleicht seine Schuld gar nicht einsieht. Alles zum Besten kehren, das erfordert Ausdauer, das erfordert Kraft, das erfordert Disziplin. Dafür muss ich mich richtig anstrengen, vor allem wenn die Beziehung schon belastet ist. Ich muss mich beherrschen, um nicht doch noch ein böses Wort obendrauf zu legen oder eine Verleumdung, eine Beleidigung oder eine Lüge oder Halbwahrheit hinterherzuschicken. Frieden mit meinen Mitmenschen kostet was. Ich muss auf meine Rechthaberei verzichten, auf meine Besserwisserei, auf meine Überheblichkeit, auf Genugtuung, Neid, und Streit. Und deshalb mahnt David, kehrt euch vom Bösen ab. Auch das ist eine Willensentscheidung. Das passiert nicht von allein. So sind wir nicht veranlagt. Darauf können wir nicht warten. Das bedarf einer bewussten Entscheidung. Ich wende mich, ich kehre mich vom Bösen ab. Von den bösen Gedanken, die ich über andere Menschen habe. Und ich tue das Gute statt des Bösen. Unterbrich die Eskalation, statt sie zu schüren. Redet miteinander gute Worte. Wenn Worte verrohen, ist es nicht mehr weit bis zur Gewalt. Und wer seine Worte nicht beherrschen kann, kann auch bald sich selbst nicht mehr beherrschen. Gerade in den sozialen Medien verroht unsere Sprache zunehmend. Im 140-Zeichen-Format werden Lügen verbreitet, Menschen verleumdet, verurteilt und lächerlich gemacht. Die Jahreslosung dagegen wirbt um gute Worte. Worte, die anderen gut tun. Worte, die aufrichten, die ermutigen, die stärken. Worte, auf die man sich verlassen kann, denen man trauen kann, auf die man bauen kann. Worte, die wahrhaftig sind, die Frieden suchen und alles zum Besten kehren, so wie das Wort Shalom es in der Bibel meint. Ein Zustand, in dem alle Menschen ein heiles, unversehrtes Leben leben können und jeder zu seinem Recht kommt. Davon ist unsere Welt weit entfernt. Und Sie können selber entscheiden, wie weit Sie oder Ihre Gemeinde davon entfernt ist. Ich kenne Sie nicht, kenne nur mich. Wir sind schon ganz schön weit von diesem Shalom entfernt. Aber wir können in dieser Welt den Unterschied machen, indem wir uns dafür entscheiden, ich lebe im Frieden mit meinen Mitmenschen, soweit es an mir liegt. Suche Frieden und jage ihm nach. Frieden mit Gott. Was hindert mich daran? Frieden mit mir selbst. Was hindert mich daran? Frieden mit meinen Mitmenschen. Was hindert mich daran? Drei Beziehungsebenen, drei kleine Fragen für zu Hause zum Nachdenken. Gott segne Sie. Amen.